Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 87. Vers der zweiten Sure, der Sure Barare. Mahnend und tadelnd spricht Gott.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون
الله أكبر
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allumfassend und voller Segen seine Huld. Wir gaben Moses die Tora und sandten nach ihm Propheten, einen nach dem anderen. Und Jesus, dem Sohn der Maria, gaben wir deutliche Beweise und bestätigten ihn mit dem Heiligen Geist. Warum nur verhaltet ihr euch jedes Mal, wenn ein Prophet mit göttlichen Weisungen zu euch kommt, er aber eurem Gusto nicht entspricht, hoffärtig und widersetzt euch? Und verleugnet einige von ihnen, und andere tötet ihr.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite pastoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastude.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Montag, dem 25. April 2022, gleich dem 5. Ordibehisht 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe In Richtung Licht. Dann geht es weiter mit einer Reihe unserer Sendung Einmalige Gelegenheiten. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Teheran nennt Palästina wichtiges Thema der muslimischen Welt. Irans Generalstabschef fordert dringende Maßnahmen zur Verhinderung von Terroranschlägen in Afghanistan. Iran, neue Gespräche mit Saudi-Arabien, progressiv und positiv. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Teheran nennt Palästina wichtigstes Thema der muslimischen Welt. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums hat die jüngsten Aggressionen israelischer Streitkräfte gegen Gläubige auf dem Gelände der Al-Aqsa-Moschee in der Altstadt des besetzten Al-Quds verurteilt und erklärt, dass die Palästina-Frage die höchste Priorität der muslimischen Welt sei. Wir sind Zeugen, dass das erste Thema der muslimischen Welt, nämlich Palästina, in Vergessenheit geraten ist. Das zionistische Regime versucht auf listige und betrügerische Weise, die Angelegenheit beiseite zu schieben, sagte Said Khatibzadeh am Montag auf einer wöchentlichen Pressekonferenz in Teheran. Er fügte hinzu, dass Palästina immer noch das wichtigste Thema der muslimischen Welt sei, ungeachtet aller Verschwörungen, die das Regime von Tel Aviv dagegen aufgehängt habe. Khatibzadeh wies auch darauf hin, dass die Palästina-Frage die oberste Priorität der Organisation für Islamische Zusammenarbeit, OIC, und aller freiheitsliebenden Länder sei, die sich gegen Rassismus stellen. Der iranische Diplomat hob hervor, die Normalisierung der diplomatischen Beziehungen zwischen einigen arabischen Ländern und Israel habe Letzteres ermutigt, seine kriminellen Handlungen voranzutreiben. An anderer Stelle in seiner Pressekonferenz sagte Khatibzadeh, dass die Wiederaufnahme der Verhandlungen in der österreichischen Hauptstadt über die Aufhebung aller Sanktionen, die die Vereinigten Staaten gegen Teheran verhängt haben, ganz oben auf der Tagesordnung der Delegierten der Islamischen Republik und der fünf verbleibenden Parteien des Abkommens von 2015 stehe. Alles, was mit Iran, der Europäischen Union, Russland und China zu tun hat, wurde während der Gespräche geregelt. Enrique Mora, der Koordinator der Europäischen Union, für die Verhandlungen setzt das durch, was zwischen Iran und den Vereinigten Staaten verblieben ist, sagte er. Er betonte, dass sowohl der iranische Außenminister Hossein Amir Abdollahian als auch der EU-Außenbeauftragte Joseph Borrell darin übereinstimmen, dass die Verlängerung der Unterbrechung der Gespräche in Wien über eine mögliche Wiederbelebung des Abkommens nicht im besten Interesse der Verhandlungen sei. Irans Generalstabschef fordert dringende Maßnahmen zur Verhinderung von Terroranschlägen in Afghanistan. Der Generalstabschef der iranischen Streitkräfte, Generalmajor Mohammad Boreri, hat in einer Botschaft die jüngsten Verbrechen der Terroristen in Afghanistan verurteilt. Es ist notwendig, dass die afghanische Führung dringende Maßnahmen ergreift und angemessene, ernsthafte Schritte unternimmt, um die Hintergründe und Urheber solcher Katastrophen zu ermitteln und aufzudecken, sowie die Drahtzieher und Hintermänner der Terroraktionen zu finden, zur Rechenschaft zu ziehen und zu bestrafen, hieß es in der Botschaft von Generalmajor Boreri. In der vergangenen Woche wurden mehr als 100 Zivilisten bei einer Reihe von Anschlägen in verschiedenen Teilen Afghanistans, unter anderem in Moscheen in den Provinzen Balch und Kunduz, sowie in zwei Ausbildungszentren nahe der Hauptstadt Kabul getötet bzw. verletzt. Die Terrormiliz IS hat die Verantwortung für die meisten dieser Anschläge übernommen. In seiner Botschaft sprach Generalmajor Boreri den Familienangehörigen der Opfer sein Beileid aus und erklärte: In dem befreundeten Bruderland Afghanistan werden jeden Tag viele unschuldige und wehrlose Menschen, vor allem Frauen und Kinder, durch blutige Terroranschläge getötet oder verletzt, die wiederholt durch extremistische IS-Terroristen und Söldner des terroristischen und verbrecherischen US-Regimes und Handlanger der mit dem Weltimperialismus und dem Weltzionismus verbundenen Geheimdienste verübt werden. Er hob hervor: Um dies entgegenzuwirken, müssen sofortige Maßnahmen zur entschiedenen Bestrafung der extremistischen Bewegungen und aller Drahtzieher getroffen werden, die im Einklang mit der satanischen Strategie des Weißen Hauses und der Feinde des geehrten Propheten des Islam die Sicherheit dieses islamischen Staates bedrohen und die Schulen, Moscheen und weitere religiöse Stätten in diesem Land angreifen. Iran – neue Gespräche mit Saudi-Arabien – progressiv und positiv. Iran hat bestätigt, dass es in Bagdad eine fünfte Runde positiver Gespräche mit Saudi-Arabien über die Normalisierung der bilateralen Beziehungen geführt hat. Die beiden Länder begannen im vergangenen Jahr mit direkten Gesprächen zur Ausbesserung der Beziehungen, aber Iran kündigte im März einen vorübergehenden Stopp an, nachdem Saudi-Arabien bei seiner größten Massenexekution seit Jahrzehnten 81 Männer hingerichtet hatte. Die fünfte Gesprächsrunde zwischen Saudi-Arabien und Teheran fand im Irak statt und die Gespräche waren fortschrittlich und positiv, sagte der Sprecher des iranischen Außenministeriums Said Khatibzadeh am Montag auf einer wöchentlichen Pressekonferenz. Die iranische Zeitung Nur News, die dem obersten nationalen Sicherheitsrat SNSC des Landes angehört, kündigte am Samstag erstmals die fünfte Verhandlungsrunde an. Sie beschrieb die Verhandlungen als positiv, wobei sich beide Seiten über die wichtigsten Herausforderungen austauschten, die die Wiederaufnahme der bilateralen Beziehungen behindern. Die positive Atmosphäre des jüngsten Treffens hat die Hoffnung geweckt, dass die beiden Länder einen Schritt in Richtung Wiederaufnahme der Beziehungen tun. Es wird erwartet, dass in naher Zukunft ein gemeinsames Treffen der Außenminister beider Länder stattfindet, sagte die Nachrichtenagentur in einem Tweet auf Persisch. Kanada Kampagne gegen Waffenexporte an Israel gestartet. In Kanada ist eine Kampagne im Gange, um kanadische Waffenlieferungen an Israel zu beenden. Unter der Leitung der Organisation der Kanadier für Gerechtigkeit und Frieden im Mittleren Osten, CJPME, soll die Kampagne Ottawa dazu drängen, zu untersuchen, ob in Kanada hergestellte Waffen gegen palästinensische Zivilisten eingesetzt wurden. Die CJPME hat einen Bericht mit dem Titel Bewaffnung der Apartheid durch kanadische Waffenexporte an Israel veröffentlicht. In diesem Bericht hat die Organisation darauf hingewiesen, dass sich der Verkauf von Militärgütern an Israel in den letzten Jahren beschleunigt hat und 2020 den höchsten Stand seit über drei Jahrzehnten erreichte. Dies geschieht, während die Menschenrechtsorganisation Amnesty International Israel als ein Apartheid-Regime benannt hat. Der Bericht zeigt, dass Israel gegen die Palästinenser ein System der Apartheid verhängt hat. Israel halte ein institutionalisiertes System der Unterdrückung und Vorherrschaft aufrecht, das dazu bestimmt sei, die Palästinenser als eine minderwertige ethnische Gruppe zu unterwerfen und sie absichtlich ihrer Rechte zu berauben. Die Beschlagnahme von palästinensischem Land und Eigentum, rechtswidrige Tötungen, Zwangsumsiedlungen, drastische Bewegungsbeschränkungen und die Verweigerung der Staatsangehörigkeit und Staatsbürgerschaft für Palästinenser seien Bestandteile dieses Systems, heißt es in dem Bericht. Im Jahr 2020 exportierte Kanada Militärgüter im Wert von insgesamt 19,5 Millionen US-Dollar ins besetzte Palästina, während sich die gesamten Militärexporte Kanadas in die besetzten Gebiete von 1978 bis 2020 auf insgesamt 228 Millionen US-Dollar beliefen. Die CJPME hat nun eine Petition gestartet, in der der kanadische Premierminister Justin Trudeau aufgefordert wird, Waffenlieferungen an das israelische Apartheid-Regime unverzüglich einzustellen. In der von tausenden Kanadiern unterzeichneten Petition heißt es, israelische Streitkräfte greifen die Al-Aqsa-Moschee weiterhin täglich an, während Kanada jedes Jahr Waffen im Wert von etwa 20 Millionen US-Dollar an Israel verkauft. Ansarullah. Saudi-Arabien hatte es mit dem Frieden nicht ernst gemeint. Die jemenitische Volkswiderstandsbewegung Ansarullah hat die von Saudi-Arabien geführte Koalition wegen ihrer fortgesetzten Blockade des Flughafens Sana'a in der jemenitischen Hauptstadt unter Verstoß gegen ein kürzlich vereinbartes Waffenstillstandsabkommen verurteilt. Die fortgesetzte Schließung des Flughafens von Sana'a und die Weigerung, Flüge zuzulassen, die im Rahmen des Waffenstillstands vereinbart wurden, und die Behinderung von Schiffen, den Hafen von Al-Hudaydah zu erreichen, beweist den eklatanten Trotz und die mangelnde Ernsthaftigkeit der Koalition der Aggressorin in Bezug auf den Frieden, twitterte Ansarullah-Sprecher Mohammed Abdussalam am Sonntag. Der Linienflug, der erste seit 6 Jahren, sollte Passagiere, die medizinische Versorgung benötigen, in die jordanische Hauptstadt Amman bringen. Stunden vor dem Flug sagte die nationale Fluggesellschaft Yemenia jedoch auf ihrer Facebook-Seite, dass sie noch keine Betriebsgenehmigungen erhalten hat und drückte den Reisenden tiefes Bedauern aus, dass sie den lang erwarteten Flug nicht durchführen dürfen. Die Vereinten Nationen haben den Waffenstillstand Anfang des Monats ausgehandelt. Das Abkommen sollte für eine Entspannung im Krieg sorgen, den die saudische Koalition 2015 gegen den Jemen begonnen hat. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit regnerisch, bei Temperaturen um 19 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 15 Grad, Mashhad 19 Grad, Isfahan 20 Grad, Shiraz 23 Grad und Bandarabas 29 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Die Lieferungen schwerer Waffen an Kiew verlängern nur den Krieg, das Blutvergießen und die Zerstörung und öffnen den Weg in einen möglichen Dritten Weltkrieg, sagt der Bundesvorsitzende der Neuen Mitte, Christoph Hörstel, in unserem Interview. Heute hören Sie den zweiten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Herr Hörsel, Sie haben auch das Schlachtfeld beobachtet. Deshalb meine zweite Frage, geht es darum, wie sieht die Lage momentan auf dem Schlachtfeld aus?
Die New York Times meldet gerade, dass über 40 kleinere Ortschaften im Donbass-Gebiet tatsächlich, also im Osten vorgelagert den abtrünnigen Republiken, hier von den Russen erobert worden sind. Es geht um die zentral wichtige Stadt Kramatorsk, die sozusagen an drei Seiten umzingelt ist und die vierte Seite rückt sozusagen von Norden und Süden heran. Und die ukrainischen Truppen, die die Stadt noch verteidigen, sind da also schwer beschäftigt. Das ist so ein wichtiger Punkt. Die Ukraine, also Kiew, behauptet, sie könnten diese Ortschaften auch schnell wieder zurückerobern. Das halte ich für das übliche Gerede, das es gibt. Immer im Krieg, das ist vollkommen normal. Der russische Vorstoß geht da an der Stelle einfach weiter. Es ist auch ohne Frage natürlich, dass großen Teilen zerstört liegt. Da geht es um Kraftstofflager, da geht es um Waffenlager. Immerzu machen die russischen Truppen irgendetwas kaputt oder erobern etwas, wie gerade in Charkow geschehen. Ein riesiges, tausende Tonnen Nachschub wurden da erobert. Das ist klar natürlich, wenn eine überlegene Macht wie Russland, die eine unterlegene angreift, dann kann das nicht anders gehen als nach hinten. Und Russland hat ja das große militärische und politische Problem, dass sie ja praktisch auf dem, nach russischem Verständnis, Territorium ihrer Verwandten kämpfen. Das heißt, sie versuchen so wenig wie möglich kaputt zu machen. Sie versuchen so viel wie möglich Zivilisten zu schonen, während wir eben wissen durch zahlreiche Bildbeweise und so weiter, dass Kiewer Truppen gewohnheitsmäßig in Wohnviertel fahren und feuern von dort aus, weil sie letztlich dem russischen Feuer, den russischen Bomben, Russland hat ja die unangefochtene Luftüberlegenheit, unter einer solchen Lage zu kämpfen, ist sowieso extrem schwierig, dass die hier also ihren Schutz darin sehen, einfach sich den Zivilisten zu nähern, so wie in der immer noch heiß umkämpften letzten Bastion des Widerstandes, dem Azov-Stahlwerk in Mariupol, wie da eben auch hunderte Zivilisten tatsächlich direkt neben den Soldaten untergebracht sind. Und ich kann nur sagen, offensichtlich als Schutzschild, vielleicht auch teilweise eine Ehefrauen und eine Kinder von Kämpfern. Wer weiß das alles ganz genau? Das sind Methoden, die sind natürlich schlicht rechtswidrig, keine Frage.
Herr Hörsel, Sie sagten eingangs, dass die russische Regierung über die Haltung der Europäischen Union, vor allem aber Deutschlands, empört sei. Können Sie das begründen?
Ja, die Gründe sind ja sehr eindeutig. Man sieht das aus der Vorgeschichte. Ich will das nur kurz abreißen. Wir haben das ja in 2-3 Interviews schon ausführlich getan. Es geht einfach um die Entwicklung der letzten 30 Jahre. Es geht um das Scheitern sozusagen der NATO-Russland-Akte, in der ja drin steht im Prinzip im zweiten Teil gleich zu Anfang, dass eben nicht ein Land seine Sicherheitslage zugunsten zu Lasten des anderen Landes, also zu Lasten Russlands in diesem Fall, vergrößern solle. Und was haben wir? In 5 Schüben 14 neue NATO-Mitglieder. Und inzwischen redet man in westlichen Medien ganz offen davon, dass ja in Litauen, Lettland, Estland, also im Baltikum, deutsche Truppen stationiert seien, ja, oder im Einsatz. Und tatsächlich sind da ja im Dauereinsatz, nur rechtlich ist das ein rollierender Einsatz. Das heißt, Truppen werden abgezogen, neue kommen hin. Aber im Effekt ist das wie eine Dauerbesatzung. Das ist so ein bisschen der Hintergrund davon. Das macht das Ganze sehr, sehr schwierig für Russland, hier noch positive Haltung zu bewahren. Die Verträge sind gebrochen. Der 2+4-Vertrag ist dadurch gebrochen, dass Deutschland überhaupt Waffen in den Krieg geliefert hat, von schweren Waffen ganz zu schweigen. Denn tatsächlich steht ja im 2+4-Vertrag, dass von Deutschland nur noch Frieden ausgehen solle und bei Waffenlieferungen an die Gegner Russlands hier in Europa kann davon wohl keine Rede sein. Und die ganze Diskussion in Deutschland, auch der Umgang mit Russland in Europa, in Deutschland, ist eben schlimm. Wir haben diese seitenlangen Klagen auf der Website der russischen Botschaft über Übergriffe gegen russische Menschen in Deutschland. Das ist besonders peinlich und hat zu einer Wutszene in der russischen Botschaft geführt, als ich da war. Und das hat mich aufgerüttelt insofern, als eben ich diese Dinge auch klarer benenne, einfach deshalb, weil ich feststellen muss, dass praktisch die offizielle Politik und die großen Medien in einer Weise über Russland herziehen, kann ich nur sagen. Das hat ja mit Berichterstattung auch nichts mehr zu tun. Das ist einfach reine Kriegshetze, die da passiert. Dass die Menschen auf der Straße sich ermutigt fühlen, Russen schlecht zu behandeln. Es ist ja nicht die Natur der Deutschen, irgendwelche Menschen anzugreifen, die eine bestimmte Sprache sprechen, sondern die werden ermutigt. Und dann gibt es in jedem Volk zu jeder Zeit immer Menschen, die durch solch eine Berichterstattung sich berechtigt oder ermutigt fühlen, die Menschen, über die da in dieser Weise berichtet worden ist, dann auch anzugreifen oder über deren Volk oder über deren Regierung daheim, wo sie herkommen oder wo ihre Familie herkommt. Nicht so weit entfernt ist das ja alles. Wir sind ja hier in Deutschland und es sind Menschen, die eine Russisch sprechen oder einen russischen Namen tragen und zack, werden sie diskriminiert bis dahin, dass Krankenhäuser sich weigern, sie zu behandeln.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe In Richtung Licht. Bleiben Sie dran!
In Richtung Licht.
Wir haben die Besprechung einer neuen Sure begonnen, Sure 55. Sie heißt Ar-Rahman. Dieses Mal möchten wir die Verse 10 bis 18 dieser Sure betrachten. Davon lauten die Verse 10 bis 13 wie folgt.
فبأي آلاء ربكما تكذبان.
Und die Erde hat für die Geschöpfe angelegt. Auf ihr gibt es alle möglichen Früchte und Palmen mit Fruchthüllen und Korn mit Halmen und duftenden Pflanzen. Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen? Es ist eine der Wohltaten Gottes, dass er den Menschen das Leben auf der Erde und das Überleben ermöglicht hat. Wir wissen aus der Erdgeschichte, dass es viele Lebewesen auf der Erde gegeben hat und letztendlich im Laufe der Zeit ausgestorben sind, und auch heute gibt es Lebewesen, die vom Aussterben bedroht sind. Aber die Menschheit nimmt im Gegenteil dazu immer weiter zu, und es stehen alle notwendigen Mittel für ihr Weiterleben auf der Erde bereit. Ein Mittel für den Fortbestand der Menschheit ist das Wachstum der Pflanzen und Bäume mit ihrer großen Vielfalt an Früchten. Sie sind die wichtigsten Nahrungsressourcen für die Menschheit. Die Pflanzen stellen die Stoffe, die der Körper des Menschen braucht, bereit. Sein Verdauungssystem verträgt sie. Auch ernährt sich das Vieh, deren Fleisch der Mensch verzehrt, von den Pflanzen. Wir können uns einprägen. Erstens, durch die Kenntnisse über die Gaben Gottes gewinnen wir auch Erkenntnis über sein Wissen, seine Macht und seine Allbarmherzigkeit. Und diese Erkenntnis macht uns bescheiden und ergeben gegenüber ihm. Zweitens, Obst spielt eine wichtige Rolle für die Ernährung des Menschen. Von allen Obstsorten besitzen Datteln einen besonderen Nährwert. Und daher wird an der obigen Stelle im Koran diese Frucht explizit genannt. Drittens. Auch der Duft von Pflanzen ist ein Geschenk Gottes. Es ist eine Wohltat von ihm. Die nächsten Verse 14 bis 16 der Sura Ar-Rahman, Sura 55, machen uns auf Folgendes aufmerksam.
Khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min فبأي آلاء ربكما تكذبان.
Er hat den Menschen aus trockenem Ton wie Töpferware erschaffen. Und er hat die Djinn aus einer Feuerflamme erschaffen. Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen? Diese Verse handeln von der Erschaffung des Menschen und der Djinn. Diese beiden sind Lebewesen auf der Erde, die Erkenntnisvermögen besitzen. Gott hat den Menschen, die Krone der Schöpfung in dieser Welt, aus einem der wertlosesten Stoffe erschaffen, nämlich aus trockenem Ton, welcher ansonsten nach Vermischung mit Wasser in den Rohstoff für die Anfertigung von sonnengetrockneten und gebrannten Ziegeln und Töpferware verwandelt wird. Der Wert des Menschen hat also nichts mit seinem irdischen Körper, der aus trockenem Ton erschaffen wurde, zu tun, sondern er wird dadurch wertvoll, dass Gott ihm von seinem Geist eingehaucht hat. Auch die Djinn sind Geschöpfe Gottes. An mehreren Stellen im Koran wurde auf sie hingewiesen und eine der Koransuren wird sogar nach ihnen benannt. Laut obigem Vers 15 der Sura Ar-Rahman bestehen die Djinn aus Feuer. Einst hat Satan, der zu den Djinn gehört, sich etwas darauf eingebildet, dass er aus Feuer besteht und gedacht, er sei besser als Adam, der aus Ton erschaffen wurde. Unterdessen gibt es keinen Grund dafür, weshalb Feuer besser als Ton und Wasser sein sollte. Außerdem ist keines von beiden von sich aus entstanden, sondern beide wurden von Gott erschaffen. In Wahrheit müssen Djinn und Menschen ihrem Schöpfer dafür danken, dass er sie ins Leben gerufen und ihnen zahllose gute Gaben beschert hat. Leider erweisen sich aber sehr viele von beiden als undankbar. Hier vier Punkte im Zusammenhang mit der obigen Stelle in der Sure 55. Erstens, Wasser, Ton und Feuer sind leblose Dinge. Jedoch hat Gott aus diesen leblosen Dingen Lebewesen geschaffen, die Verstand besitzen, und dies zählt zu den ganz großartigen Wohltaten Gottes. Zweitens, Djinn und Mensch sind beide irdische Lebewesen und sind aus irdischen Elementen erschaffen worden. Drittens, wir sollten nicht das leugnen, was wir nicht mit unseren Sinnesorganen wahrnehmen können. Die Djinn sind Wesen, die wir nicht sehen können, aber es gibt sie. Sie sind Geschöpfe Gottes und ihre Existenz ist nicht zu leugnen. Viertens. Undankbarkeit gegenüber Gottes Wohltaten ist verwerflich, aber sowohl die Menschen als auch die Djinn sind in Undankbarkeit verwickelt. In den nächsten beiden Versen, den Versen 17 und 18 der Sure 55, Ar-Rahman, heißt es weiter:
Rabbul Mashriqayn wa Rabbul Maghribayn, fabi-ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban.
Er ist der Herr der beiden Osten und der Herr der beiden Westen. Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen? Der erste dieser beiden Verse lenkt die Aufmerksamkeit des Menschen erneut auf die Drehung der Erde um sich selber und darauf, dass der Schöpfer von Himmel und Erde es so eingerichtet hat, dass sich die Bestrahlung der Erde durch die Sonne im Laufe des Jahres ändert und nicht immer die gleiche bleibt. Im Sommer steht die Sonne am höchsten am Himmel und im Winter am niedrigsten. Die Sonneneinstrahlung erreicht daher im Sommer ihr Maximum und im Winter ihr Minimum. Durch die unterschiedlichen Temperaturen entstehen auch die vier Jahreszeiten auf der Erde. Die beiden im Osten sind die beiden Punkte am Horizont, wo die Sonne an dem Tag aufgeht, an dem sie den höchsten bzw. niedrigsten Stand am Himmel erreicht. Und die beiden Westen sind die beiden Punkte am Horizont, wo sie am Tag mit der maximalen bzw. minimalen Einstrahlung untergeht. Zwischen den äußersten Eckpunkten für den Osten bzw. den Westen liegen alle anderen Punkte der Sonnenaufgänge bzw. Sonnenuntergänge im Laufe eines Jahres. An jedem Tag geht die Sonne nämlich an einem anderen Punkt am Horizont auf und an einem anderen Punkt am Horizont unter, so dass es in Wahrheit genauso viele Osten und Westen gibt, wie die Zahl der Tage eines Jahres beträgt. Der Koran weist auch auf diese Erscheinung hin, und zwar ist in dem Vers 40 der Sure 70 Mu'arij die Rede von den Osten und den Westen. Unterdessen hebt der Vers 16 der Sure Ar-Rahman unter den vielen verschiedenen Osten und Westen im Laufe des Jahres zwei davon besonders hervor, nämlich die markanten beiden Osten und beiden Westen. Abschließend möchten wir noch hervorheben: Erstens, der Koran fordert den Menschen dazu auf, das All zu erkunden. Der Mensch soll sich mit den Gaben, mit denen Gott den Himmel, mit seinen Sternen und seinen Himmelskörpern und ihren Umlaufbahnen ausgestattet hat, vertraut machen. Zweitens, es ist kein Zufall, dass die Tage im Laufe des Jahres kürzer oder länger werden und es kalt bzw. warm wird. Vielmehr beruht alles auf göttlicher Planung und dient den Lebewesen auf der Erde und dem Lebenskreislauf.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Shahid Rasetpur mit dem Titel Kabutarha, das heißt Tauben.
میخواستن زیر پوتین سیاه سایه ها باشیم، میخواستن گمترین خلق بیابون خدا باشیم، میخواستن آخر قصه بسوزونن دلامونو، بگیرن اسم دریا رو بدوزن ساحلامونو، ولی یک عالم رستم علی شو توی خیبرها، تموم آسمونا رو قرق کردن کبوترها، قرق کردن کبوترها. اگه پشت بهاره کوچه با همون نشستن آب یخ تابستون، بازم گل میدن و آروم نمیشینن، بازم گل میدن و
گره خوردم کم آوردم. اگه روز و شب دنیا یه عمر غرق تشویشه، یه جمعه این کلاف کو به دست عشق میشه، به دست عشق میشه. اگه پشت بهاره کوچه بابامون نشستن آب یخ بندون رو میبینن، بدونن شاخه های اهل تابستون بازم گل میدن و آروم نمیشینن، بازم گل میدن و آروم نمیشینن.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer Reihe unserer Sendung Einmalige Gelegenheiten. Weiterhin guten Empfang.
Einmalige Gelegenheiten.
Wir verbringen zurzeit im segensreichen Monat Ramadan am Ufer des endlosen Meeres göttlicher Barmherzigkeit. In diesen Tagen finden unsere gottesdienstlichen Werke mehr als zu jeder anderen Zeit Gottes Zufriedenheit. Dies ist der Monat zur Läuterung der Seele, zum Fernbleiben von jeglicher Sünde. Ramadan ist der Monat, in dem der Mensch hohe Horizonte erreichen kann. Der Monat Ramadan wirkt auf die empfängliche Seele wie ein erfrischender Regen, der auf die verdorrten jungen Bäume eines Gartens fällt und sie wiederbelebt. Von den unzähligen Wohltaten Gottes gibt es eine, die uns ganz nahe ist, die wir jedoch die meiste Zeit vergessen und nicht richtig gewahr werden. Dieser Segen ist die Nähe Gottes zu uns, ist die Gegenwart des Allmächtigen, in dessen Hand alles liegt. Im Vers 16 der Sure 50, Rauf, beschreibt Gott seine unentwegte Anwesenheit, indem er sagt, »Und wir sind ihm, dem Menschen, doch näher als seine Halsschlagader.« Gott ist überall zugegen. Er hört unsere Stimme und kennt die Geheimnisse unserer Herzen und unsere wahren Absichten. Aber wir vermögen nicht immer seine Gegenwart zu verspüren. Wir vergessen seine Anwesenheit, wenn wir keine lauteren Absichten hegen, schlechte Charaktereigenschaften haben und Sünden begehen. Unsere schlechten Taten sind wie ein dichter Schleier über unserem Herzen, der uns den Blick auf die Wahrheiten der Welt verwehrt. Gott ist immer zugegen, bei jedem Atemzug, den wir tun, bei jedem Schritt, den wir gehen. Er ist Tag und Nacht gegenwärtig. Und wenn wir am Morgen uns aus dem Schlaf erheben, schenkt er uns neues Leben und hilft uns. Er ist immer anwesend. Aber wir sind nur manchmal anwesend und oftmals abwesend. Und immer wenn wir anwesend sind, so dank seiner Gnade. Unsere Anwesenheit vor Gott bedeutet, seine Gegenwart zu verspüren. Immer wenn wir vermögen, seine ständige Anwesenheit zu verspüren, sind auch wir vor ihm anwesend. Natürlich bedeutet unsere Abwesenheit nicht, dass Gott nicht wüsste, in welchem Zustand wir uns befinden und welche Taten wir begehen. Es bedeutet, dass wir vergessen, dass wir uns in der Anwesenheit Gottes befinden. Gott macht seine ständige Gegenwart im Koran spürbar. Der Koran ist das Wort Gottes, das er an seine Diener richtet. Wenn wir diesem Wort lauschen und wenn wir es lesen, werden wir daran erinnert, dass wir vor Gott stehen. Und deshalb haben uns die großen Vorbilder des Islams immer angespornt, den Koran zu verlesen und über ihn nachzudenken. Diese Empfehlungen erreichen für den Monat Ramadan ihren Höhepunkt. Oftmals haben wir sagen hören, im Monat Ramadan ist der Thron Gottes nahe der Erde. In Wahrheit ist er jedoch immer nahe der Erde, so wie Gott selber uns immer sehr nahe steht, näher als unsere Halsschlagader. Aber im Monat Ramadan können wir uns der sonstigen Unachtsamkeit entziehen und dank unserer gottesdienstlichen Werke und der Verlesung des Korans die Nähe des göttlichen Thrones, die Nähe seiner Allmacht verspüren. Hätte uns Gott nicht seine Huld und Allbarmherzigkeit erwiesen und uns nicht seine Rechtleitung gewährt, dann würden wir niemals eine solche Erfahrung machen können. Der Ramadan wird auch der Frühling des Korans genannt. In diesem Frühling gehen auf dem Zweigwerk des Korans im Herzen der Gläubigen Knospen auf. Jeder gewinnt einen Nutzen aus dem Inhalt des Korans, je nach seiner Aufnahmefähigkeit mehr oder weniger. Und sei es auch wenig, so hilft es ihm auf dem Weg zum immateriellen Wachstum weiter. Und dieses spirituelle Wachstum wird ihm daraufhin als Sprossenleiter dienen, um den Koran noch besser zu verstehen und noch mehr zu nutzen. Gott ist das Endziel aller Weltbewohner und er hat den Weg zu diesem Ziel festgelegt. Dieser Weg führt über die Achtsamkeit, die durch das Lesen des Korans erreicht wird. Wenn diese geistige Anwesenheit erzielt wird, dann wird unser Leben ein Leben im Lichte Gottes sein und sich heilsam auf unsere Beziehungen zueinander auswirken. Wer sich bewusst ist, dass Gott immer zugegen ist und alle seine Taten sieht, der wird nicht nur, wenn er alleine ist, immer an das Wohlgefallen Gottes denken, sondern auch bei seinem Verhalten zu den anderen Gott zufriedenstellen wollen. Er wird nie das Recht anderer verletzen und immer das Wohl aller wollen. Für die Gültigkeit des islamischen Fastens müssen einige Regeln erfüllt sein. Hier ein paar der wichtigsten von ihnen. Wer islamisch fastet, muss Muslim und gläubig sein, sonst ist es ungültig. Ungültig ist auch das Fasten eines Wahnsinnigen oder Betrunkenen oder Bewusstlosen. Der Fastende darf nicht auf Reisen sein. Laut den islamischen Regelwerken soll man auf Reisen, bei denen die Gebetspflicht verkürzt wird, auch das freiwillige Fasten unterlassen. Dies gilt nicht, wenn man das Gelöbnis abgelegt hat, an einem ganz bestimmten Tag für Gott zu fasten. Dann darf der Gläubige an diesem Tag auch dann fasten, wenn er sich auf einer Reise befindet. Laut den islamischen Geboten ist das Fasten nur dann gültig, wenn es für den Fastenden keine Gefahr in sich birgt. Wenn also das Fasten jemandem schadet, muss er es unterlassen. Ob er nun selber zu dem Ergebnis gelangt ist, dass das Fasten ihm schadet, oder ein Arzt seines Vertrauens ihm dies gesagt hat. Wichtig ist auch, die Absicht zu bilden, für Gott zu fasten. Und außerdem sind alle Dinge zu unterlassen, die das Fasten ungültig machen. Bei der Frage, ob jemand zum Fasten verpflichtet ist oder nicht, sind einige wichtige Punkte ins Auge zu fassen. Wegen Schwächegefühl darf der Gläubige nicht einfach das Fasten abbrechen. Dies darf er nur, wenn er sich so schwach fühlt, dass es äußerst schwierig würde, es zu ertragen, oder wenn das Fasten ihm schadet, oder er auch nur befürchtet, dass es ihm schaden würde. So kommt es, dass Mädchen, die das religionsrechtliche Reifalter erreicht haben, was nach Ansicht der meisten Rechtsgelehrten nach Vollendung des 9. Lebensjahres gemäß dem Mondkalender der Fall ist, fasten müssen. Sie dürfen das Fasten nicht, weil es ihnen schwerfällt oder sie sich körperlich dadurch geschwächt fühlen oder aus ähnlichen Gründen abbrechen. Nur wenn das Fasten ihnen schaden oder äußerst beschwerlich für sie sein sollte, dürfen sie es unterlassen bzw. abbrechen. Das religiöse Fasten ist ein gottesdienstliches Werk, welches der Gott zugewandte Gläubige nicht aus Angst oder Zwang, sondern aus Liebe und Verlangen vollbringt. Um das Wohlgefallen seiner großen Liebe, nämlich Gott, zu finden, verzichtet er auf das, was sein Herz begehrt. Er verzichtet auf jeden Genuss, um den Genuss der Nähe zu Gott zu gelangen. Alles andere bedeutet ihm nichts mehr. Auch die besten Speisen und Getränke können ihn nicht locken. Diese mystische Verfassung können wir in höchster Form bei den großen Gottesfreunden beobachten. Imam Ali, Friede sei mit ihm, spricht in seinen vertraulichen Gebeten zu Gott: O mein Gott, das Einzige, was mich beunruhigt, ist die Trennung von dir. Angenommen, ich würde deine Strafe ertragen können, wie aber sollte ich die Trennung von dir ertragen? Wie Imam Ali, Fürst der Gläubigen, den Monat Ramadan beging, zeigt, dass er nicht nur an das eigene spirituelle Gedeihen, sondern auch an das der anderen dachte. Wenn er sich auf den Weg zum Gemeinschaftsgebet machte, ließ er die Nachbarn und die anderen wissen, dass sich die Gläubigen in der Moschee zum gemeinsamen Gebet versammeln, indem er unterwegs rief: O ihr Leute, das Gebet, das Gebet! Und er bereitete mit Hilfe seiner werten Gemahlin Fatima, Friede sei mit ihr, im Monat Ramadan seine Kinder und alle im Hause darauf vor, die Nacht in Andacht zu verbringen. Er unterstrich auch die Bedeutung der Speise vor dem ersten Tageslicht und beim Fastenbrechen, Iftar. Laut ihm soll jemand, der fastet, mindestens eine halbe Dattel zum Fastenbrechen und einen Schluck Wasser vor dem Tagesanbruch zu sich nehmen. Keiner sollte, sei es nun aus lauter Gottesfurcht oder aus Achtlosigkeit, versäumen, vor Beginn oder nach Abschluss des täglichen Fastens etwas zu trinken oder zu essen. Über den Monat Ramadan hat Imam Ali gesagt: Ihr sollt im Monat Ramadan viel um Vergebung bitten und Bittgebete sprechen. Das Bittgebet hält Übel von euch fern und die Bitte um Vergebung löscht eure Sünden aus. Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastor Day ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.